Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner. Dies ist Episode 91 mittlerweile an der Zahl. Noch vor den Sommerferien wären es die 100, wird es die 100. Aber heute möchte ich erstmal wieder über frühkindliche Bildung sprechen. Ich habe einen Gast da und freue mich sehr, der jetzt schon das vierte Mal hier in diesem Podcast ist. Das dritte Mal in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer der Fröbel-Gruppe. Und einmal war als IHK-Vizepräsident da, ganz am Anfang dieser kleinen dieses Podcasts. Stefan Spieker, ich freue mich. Hallo Herr Spieker.
Hallo Herr Fechner, ich freue mich auch.
Wir wollen mal so ein bisschen zurückblicken auf einerseits das zurückliegende Kita-Jahr, aber auch auf den jetzt auslaufenden Koalitionsvertrag, auf den neuen Koalitionsvertrag im Bund. Und wie eigentlich auch die Sprachförderung in den Kitas noch ein bisschen verbessert werden kann. Da gibt es ja auch diverse Baustellen. Und da würde mich Ihre Meinung interessieren. Dazu haben wir jetzt ein bisschen Zeit und ich freue mich.
Sehr gerne.
Heute ist der, ich muss mal ganz kurz gucken, der 28. April. Das nur kurz vorweg, weil wir sind ja immer noch so in diesem laufenden Übergangsverfahren von einer Koalition zur anderen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der Koalitionsvertrag von allen Koalitionspartnern übermorgen so angenommen ist. Und das ist jetzt sozusagen erstmal unsere Annahme für dieses Gespräch. Herr Spieker, lassen Sie uns mal ganz kurz erstmal einen ganz kurzen Blick zurückwerfen. Was bleibt von der Kinder- und Familienpolitik der Ampel?
Das ist eine gute Frage. Und wenn man so zurückdenkt, sind wir mit großen Ambitionen gestartet, hatten viele Hoffnungen in die Weiterentwicklung des Themas Kita auf Bundesebene. Und mussten dann aber leider im Verlauf der Koalition feststellen, dass gefühlt Jahr für Jahr irgendein Projekt, was gut eingeführt war, weggebrochen ist, die Finanzierung auslief oder aus anderen Gründen einen Stopp bekam. Das fing an bei der Fachkräfteoffensive, die nicht fortgeführt wurde. Das ging weiter über das Bundessprachprogramm für Kitas, das trotz gegenteiliger Aussage im Koalitionsvertrag nicht fortgeführt wurde, beendet wurde, an die Länder überführt wurde oder an einen großen Teil der Länder überführt wurde und das auch nur befristet. Und das endete mit eigentlich so einem Stopp des Qualitätsentwicklungsgesetzes, was nicht mehr in die Ausprägung kam, wo gerade eine große Unsicherheit da ist, was weiter finanziert wird. Ein paar Grundsätze sind gut, aber wie es jetzt die neue Koalition weiterführt, ist noch nicht ganz klar. Aber man muss am Ende sagen, dass für Kitas nicht viel passiert ist und mehr abgebaut wurde, als aufgebaut wurde.
Woran lag das aus Ihrer Sicht, in Ihrer Wahrnehmung? Also wenn man sich so ein großes Vorhaben stellt?
Mein Eindruck war schon, dass das Familienministerium und insbesondere die Ministerin einen anderen Fokus hatte, dass das Thema Kinderarmut, Bekämpfung von Kinderarmut im Vordergrund stand mit den entsprechenden Förderungen, die dann geplant wurden, aber nicht kamen. Und dass vor dem Hintergrund dann eine Fokussierung auf alle möglichen Themen kam. Und dieses große Thema Kita, man darf ja nicht vergessen, dass es mittlerweile 60.000 Kitas in Deutschland gibt, knapp, dass wir fast 800.000 Menschen haben, die in Kitas arbeiten. Und dass es vor dem Hintergrund eigentlich viel mehr Aufmerksamkeit bedarf. Und es ist aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Rückgrat für das Thema Bildung von Anfang an, für das Thema Chancengerechtigkeit von Anfang an. Und da hätte viel mehr investiert werden können und müssen. Mhm.
Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass diese Thema Kita? Also ich finde es ja interessant. Wir haben ja mittlerweile wirklich einen relativ breiten und parteiübergreifenden Konsens, dass die frühkindliche Bildung wichtig ist. Ich kenne jetzt auch niemanden oder habe niemanden wahrgenommen, der dem grundsätzlich widersprechen würde. Warum fällt das immer noch so oft hinten runter in der Priorisierung? Obwohl doch trotzdem irgendwie alle sagen, es ist wichtig.
Also bei den Fachpolitikern ist es angekommen. Da ist, glaube ich, klar, dass frühe Bildung und Investitionen in frühe Bildung die wichtigsten Investitionen sind. Spätestens bei den Finanz- und Spitzenpolitikern merken sie aber, wenn sie mit denen in den Austausch gehen über das Thema, dass die im dritten Satz springen auf die Schule. Immer wenn mit über Bildung gesprochen wird, ist der dritte Satz und in der Schule und überhaupt. Und die Tatsache, dass wir mittlerweile bei den Sprachstandserhebungen bei den vorschulischen Vorschuluntersuchungen in Berlin ist der letzte Stand 33% Feststellung von Herausforderungen im Bereich Sprache. Mhm. In Köln kommt man fast an die 50% bei diesem Kriterium heran. dass sie eigentlich ganz klar wissen, und die Scopec-Studie steht auch dafür, dass sie, wenn sie nicht im Bereich der frühen Bildung investieren, das Thema Chancengerechtigkeit verpassen. 90% aller Chancen bilden sich in den ersten 6 bis 7 Lebensjahren ab. Das ist im Wesentlichen die Zeit, die die Kinder in der Kita als Institution verbringen. Für die meisten Kinder, die Sprachstandsherausforderungen haben oder mit Herausforderungen in der deutschen Sprache haben, ist die Kita der erste Ort, wo sie mit der deutschen Sprache in Berührung kommen. Da ist die Riesenchance und da müssen wir ansetzen und da müssen wir eigentlich auch richtig investieren. Von daher war die Aufgabe des Bundessprachprogramms aus meiner Sicht der größte Fehler, den man machen konnte.
Okay. Setzt der neue Koalitionsvertrag da sinnvoll an der Stelle?
Er hat zumindest die richtigen Grundaussagen. Und jetzt kommt es darauf an, wie es zum einen politisch umgesetzt wird. Man hatte ja schon den Eindruck, dass, ob das im Bildungsministerium oder auch im Familienministerium war, beide Ministerien große Probleme hatten, ihre Themen mit den Ländern abzustimmen und zu vereinbaren. Das heißt, da diesen Konflikt muss man entschärfen. Das Zweite ist, welche Hinterlegung von Geld man dann am Ende erreicht. Also fast alle Punkte im Koalitionsvertrag haben ja einen Finanzierungsvorbehalt. Jetzt denke ich aber, dass wir bei dem Thema Sprachbildung, Sprachförderung, wenn man, das ist ja die Idee, die auch drin steckt, das Startchancenprogramm auf Kitas ausdehnt, insbesondere auf die Standorte geht, die besondere Herausforderungen haben, dass es gar nicht so teuer sein muss und dass man fokussiert anfängt und dann vielleicht auch größer wird und ausrollt. Und seit heute haben wir eine Veröffentlichung über den Namen, wer das zukünftige Familien- und Bildungsministerium führen soll. Das ist Karin Prien. Nach den Erfahrungen, die wir mit ihr gemacht haben und die Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, kann man hoffen und vermuten, dass Kita und Schule zusammengedacht wird, dass die Übergänge wahrscheinlich angepackt werden. Und sie ist ja eine erfahrene Kultusministerin, sie war KMK-Präsidentin, hat sich da insbesondere um das Steuern von Bildungsinstitutionen gekümmert. Also die Hoffnung ist groß, dass da was klappt. Und sie haben, war ja auch eine von den dreien, die parteifarben übergreifend zusammengearbeitet haben. Das waren ja Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein, die immer wieder mit Initiativen herausgegangen sind, Basiskompetenzen stärken, Chancengerechtigkeit im Bildungssystem schaffen und die Kita dabei mitdenken. Also da steckt jetzt ganz viel Hoffnung drin.
Ja, ich hoffe, dass die sich erfüllt. Ja, also ich würde mir das tatsächlich auch wünschen. Also so ein Framing oder so eine Vokabel, über die ich mich immer wieder sehr ärgere, ist, wenn ich, das sind wir da bei der Berliner Landespolitik, aber wenn es dann um das Bildungsressort hier in Berlin geht, dann heißt es immer die Schulsenatorin. Und dann denke ich mir so, nein, dieses Ressort ist deutlich größer. Da gehört wesentlich mehr rein. Und wenn man das halt tatsächlich nur auf Schule fixiert, dieses Thema Bildung, dann kommt man einfach nicht weiter.
Ja, aber es gibt halt schon ein paar Protagonisten und dazu gehört jetzt halt Prien, dazu gehört Günter Wünsch, dazu gehört Hubig. Also da gibt es bei allen Parteien wirklich starke Leute, die das Thema Bildung von Anfang an, also Bildungsketten als Bildungskette denken und übergreifend denken. Und dazu gehört sie in jedem Fall damit zu tun, dazu. Und man hat ja in der letzten Koalition gesehen, dass es durchaus mal auf Passung auf ein Ressort ankommt. Also es gab schon einen Unterschied zwischen Lambrecht und Pistorius. Und ich hoffe, dass wir jetzt im Bildungsbereich das Modell Pistorius haben, das von Anfang an greift.
Okay. Sie haben jetzt gerade das Thema Bildungsketten aufgeworfen. Ich würde an der Stelle einfach mal einhaken. Wir haben jetzt in Berlin dieses Konzept Kita Chancenjahr. Darüber haben wir, glaube ich, in Episode 51 oder so war es, etwas ausführlicher gesprochen. Wer mag, gerne einfach mal in diesem Podcast ein bisschen zurückswitchen. Jetzt hat die Senatorin im letzten Sommer auch hier im Podcast das Ziel ausgegeben, sie möchte gerne 100% der Berliner 3- bis 6-Jährigen am Ende über dieses Programm erreicht haben. Sind wir da auf der richtigen Spur?
Alle wollen das Kita-Chancenjahr von der Idee her und von der Umsetzung her, wie es jetzt gestartet oder vorgedacht wurde. Das, was mich und ich glaube auch viele andere wahnsinnig frustriert und wahrscheinlich Frau Günther Wünsch am meisten, ist die Frage, wie lange sowas dauert. Also wir sind jetzt ja schon über 2 Jahre im Vorbereiten und es wäre wirklich toll gewesen, wenn dieser Willkommensgutschein an alle jetzt zum nächsten Kita-Jahr ausgestellt worden wäre und jetzt wird es um noch ein Jahr verschoben. Und das ist, glaube ich, weniger eine Frage von politischer Richtungsgebung, sondern von Verwaltungsprozessen. Und da sind wir wieder in Berlin angekommen, also in diesem Dauer Krampf, so was ist schaffbar und was ist leistbar und wie lange dauern bestimmte Prozesse. Also für mich als Laien ist es jetzt erstmal ein Serienbrief, den man rausschickt, dass man allen Familien im dritten Lebensjahr sicherstellt, dass sie einen Gutschein haben. Und aber das ist jetzt nur Vorrede. Um es zum Erfolg zu machen, gibt es, glaube ich, noch zwei Komponenten. Also wenn der Gutschein dann mal versandt wird. Das eine ist die Frage der Kommunikation. Das bedeutet insbesondere Kommunikation in alle Stakeholdergruppen, in alle Kieze und in alle kulturellen Gruppen, in deren Sprache und in deren Kommunikationsform. Also erreichen wir auch Menschen mit vietnamesischem Hintergrund, mit arabischem Hintergrund, mit ukrainischem Hintergrund, mit französischem Hintergrund. Also nehmen wir alle mit. Und die deutsche Verwaltungssprache ist ja schon für Deutsche schwer zu verstehen. Kriegen wir das gut kommuniziert, sowohl in der direkten Weiterempfehlung im Kiez über Kiezmütter und Ähnliches, aber halt auch über mehrsprachige Plattformen etc. Das ist das eine. Das zweite ist, macht sich die Verwaltung bei der Sicherstellung, dass alle auffällig getesteten Kinder, in der Sprachuntersuchung auffällig getesteten Kinder, von allen sozusagen gemeinschaftlich eingesammelt werden. Und unsere Empfehlung war immer, dass wir den Gutschein aufwerten, weil mit der Aufnahme dieser Kinder ist halt auch definitiv ein Personalmehraufwand verbunden. Also man muss sich halt intensiv um sie kümmern, man muss sie intensiv in die Ansprache nehmen, man muss sie halt intensiv fördern. Und dass der Gutschein, und das geht nach dem Berliner Modell und nach der Berliner Systematik, einfach dann ein bisschen aufgeladen wird, dass es 100, 200 Euro mehr gibt und dann kann man halt mehr Personal für diese Kinder einstellen. Wenn das der Fall wäre und wenn man das machen würde, habe immer dieses Bild, dass alle Kita-Leitungen und Kita-Träger mit so einem Kescher durch die Straßen laufen.
Und dafür, da läuft ein
genau,
Kind,
das genau, und dafür sorgen, dass diese Kinder prioritär versorgt werden. Und ich habe den Eindruck, dass an der Stelle immer noch sehr stark behördlich und mechanistisch gedacht wird, so nach dem Motto, es wird angewiesen oder man weist die Kinder zu oder man gibt denen irgendwelche Listen, wo sie sich hinwenden können, die dann von der ersten, also die ersten drei Adressen sind natürlich dann ausgebucht, was wahnsinnig frustrierend ist für alle Akteure, damit umzugehen. Aber so ein Anreizmodell in so einem System der Trägervielfalt wäre eigentlich das Modell, was es sicherstellt, dass alle Kinder vorrangig versorgt werden. Und ich glaube, das würde klappen, gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, den wir gerade in Berlin erleben.
Da kommen wir dann auch nochmal drauf, auf den demografischen Wandel. Ganz kurze Einführung nochmal. Die Idee hinter dem Kita-Chancenjahr, also das ist eine Weiterentwicklung des bisherigen Paragraphen 55, glaube ich, helfen Sie mal weiter bitte. Die Idee dahinter ist ja, alle Kinder so weit sprachkompetent zu machen, dass sie in der Lage sind, dem Unterricht in der Schule später mal zu folgen. Jetzt haben wir in Berlin im Schnitt 7% der 3- bis 6-Jährigen, die keine Kindertageseinrichtung besuchen vor der Einschulung. Die Zahl der Kinder, die ja aber Defizit im sprachlichen Bereich haben, die ist ja deutlich höher. Also die Frage stellt sich ja nicht nur bei denen, die noch nicht in die Kita gehen, sondern die Frage stellt sich auch an der Stelle, bei den Kindern, die schon in der Kita sind, wie kann man da die Sprachförderung verbessern? Welche Möglichkeiten sehen Sie?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz großer Punkt, weil wir, glaube ich, auch im Feld da neu denken müssen und vielleicht auch mal ein bisschen über den Tellerrand gucken und uns Modelle anschauen, wie das in den Niederlanden läuft, wie es in Kanada läuft, in Dänemark oder in Skandinavien. Und in diesen Ländern wird viel stärker auf den sogenannten Outcome einer Förderung bzw. eines Bildungsprozesses geachtet, als auf die Qualitätsfaktoren bei der Erbringung. Wir gucken immer viel Personalschlüssel, viel Fortbildung, viel Sachmittel führt dazu, dass die Einrichtung gut ist. Und die gucken sich das Kind an und ob das Testungen oder Beobachtungen sind, die man zur Basis macht, ist dahingestellt. Aber dass man sagt, es gibt gute Beobachtungsverfahren, wonach man den Sprachstand eines Kindes in den verschiedenen Altersstufen beurteilen kann. Und das macht man zur Ausgangslage.
So, und jetzt hätten Sie da mal ein Beispiel?
Es gibt ein Verfahren, das wir verwenden, nennt sich BASIC. Das ist immer wieder wissenschaftlich beurteilt wurden, ist sehr, sehr gut. Und immer wenn sie, es beruht auf Einschätzungen, also die Erzieher gucken sich das Kind an in verschiedenen Dimensionen und bekommen dann halt hinterher eine Grundaussage des Systems, da und da steht das Kind altersbezogen und altersgemäß angemessen. Und das System schlägt auch gleich bei bestimmten Ergebnissen bestimmte Fördermaßnahmen vor, was halt wahnsinnig wichtig ist. Also die Testung alleine bringt gar nichts, sondern nur die Tatsache, dass danach die besondere Förderung startet. Und das, was diese Länder halt anders machen bei dieser Outcome-Situation ist, also alle Kinder werden nach der Aufnahme angeguckt, beurteilt und dann gucken sie sich die 15-20% mit den herausforderndsten, mit den schwächsten Ergebnissen an und nehmen die in den Fokus. In den Fokus nehmen heißt nicht irgendwie nur die Kinder zu betreuen, sondern immer auf die Kinder zu gucken, weil Kinder, die eine Sprache nicht sprechen, sind meistens und in vielen Fällen sehr ruhig. Das heißt, die sprechen nicht, weil sie unsicher sind. Und das, was wir momentan im Blick haben, ist insbesondere mal die Interaktion. Und in einem tendenziell immer an der Kante gestrickten System interagiert man mit denen, die agieren. Das heißt, Kinder, die was sagen, da wird geantwortet und da auf diese Anreize wird eingegangen. Und das Wichtige ist, dass wir in so einem Mindshift sagen, wir müssen genau die Kinder auch angucken und in den Fokus nehmen und im Auge haben, die halt still sind. Und ob sie jetzt still sind, weil sie die Sprache nicht beherrschen oder aus anderen Gründen, das kann ja unterschiedlich sein. Aber das ist natürlich eine besondere Herausforderung, wenn so ein System, also in einer Kita ist es ja immer sehr quirlig. Und dann, da muss man sich das auch wirklich immer vornehmen und das auch insbesondere im Auge haben. Aber das wäre so die Herausforderung zu sagen, diese Kinder nehmen wir in den Fokus, über diese Kinder unterhalten wir uns mit, insbesondere mit den Eltern. Über diese Kinder unterhalten wir uns auch im Team, insbesondere wenn offene pädagogische Konzepte verwendet werden. Und wir leiten auch gegebenenfalls weitere Maßnahmen, also im Sinne von Einschaltung eines Logopäden, einer Logopädin ein und gucken wirklich, dass wir die Ergebnisse bezogen auf diese Gruppe von Kindern verbessern. Und die Idee ist, dass wir damit im Laufe der Zeit, je früher die Kinder kommen, desto besser, aber es schaffen, dass wir möglichst viele Kinder dahin begleiten, dass sie angemessen Deutsch sprechen und verstehen. Und Zielsetzung wäre, und das wäre meine große Vision, mein großer Traum auch für unsere Fröbel-Kitas, dass wir sicherstellen können, dass jedes Kind, was eine Fröbel-Einrichtung verlässt, beim Anschluss in die Schule, beim Übergang in die Schule, teilhabefähig ist im Sinne von Deutsch sprechen und verstehen. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das erreichen, im Bildungssystem wirklich eine gute Basis auch für die Schule wieder hätten. Mit dem curricularen System können die gar nicht so individuell auf Kinder eingehen. Das ist ein großes Problem des Systems Schule momentan. Und wenn wir da im Sinne von guter Anschlussfindung und Anschlussgestaltung und Übergangsgestaltung sicherstellen, die Sprache ist ein gutes Fundament, das und es ist wirklich geschafft, an der Stelle, dass man damit schon ganz viel bewegt hat.
Aber jetzt haben Sie ja gesagt, das System ist auf Kante genäht. Die Frage, die ich jetzt gerne mal stellen möchte in dem Kontext, woran hakt's? Also Sie sagen, Sie führen das jetzt ein oder Sie machen das jetzt in den Fröbel-Kitas. Aber wo scheitert's potenziell?
Ich glaube, das ist das, womit wir mal sehr intensiv arbeiten, dass fast alle Menschen, die im pädagogischen System arbeiten, eine starke intrinsische Motivation haben. Und dass diese intrinsische Motivation auch dahin geht, den Kindern eine gute Zeit zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass sie auch, also dass sie dieses Fundament bauen von Bildung.
Ja.
Und das, was wir, glaube ich, wenn wir sagen, wir nähen Systeme auf Kante und es ist viel Druck da drin, dass es wichtig ist, dass wir pädagogischen Fachkräften deutlich machen, sie haben auch einen Gestaltungsbereich und das, und dann, jetzt kommt das Thema Motivation ins Spiel. Wenn sie die Motivation erhöhen, dann schaffen sie unheimliche Kräfte frei. Und zu sagen, wir arbeiten an einer Entwicklung mit, und das ist jetzt, also wir versuchen genau diesen Weg jetzt schon mal im Voraus umzusetzen, da sehen wir gerade, dass das ganz viel bewegt und dass Menschen, die im Job schon immer sagen, wir haben wirklich gut zu tun, das aber trotzdem gerne machen und sagen, damit setzen wir uns auseinander, weil wir den Sinn dahinter sehen und weil wir genau das erreichen wollen. Und dann müssen wir halt an manchen Stellen einfach mal den pädagogischen Alltag umstellen. Es gibt ja auch andere Dinge, die viel Ressourcen verbrauchen. Und dann kriegen wir das hin. Und am Ende ist es das, was wir als Träger, was ja unsere Rolle ist, Orientierungsqualität für pädagogische Fachkräfte zu schaffen. Das heißt, mit einer guten Sprachstandserhebung, mit einer guten digitalen Stützung dieses Prozesses, mit guten Interaktionsstrukturen im Team mit den Eltern und an bestimmten Stellen auch nochmal Unterstützung durch den Träger, auch mal durch Zusatzkräfte in der Pilotphase, kriegen wir da gut was hin. Und das wird nicht, also auf Bundesebene bezogen, nicht so wahnsinnig teuer sein, aber man muss halt die Leute dabei erwischen, dass man sagt, so, das haben wir vor und das ist unser Ziel dabei und wir würden euch gerne dabei mitnehmen und viele machen dann auch gerne mit.
Jetzt ist es natürlich ein bisschen gemein, weil ich jetzt quasi keine Geschäftsführer von einem kleinen Kita-Träger hier sitzen habe, sondern quasi einen, also ihn, sie jetzt, in dem Fall als mit Fröbel als einem der größten Kita-Träger, die wir in Deutschland haben. Sind das Prozesse oder also Change-Prozesse vielleicht, die für einen großen Träger einfacher sind als für einen kleinen Träger?
Ich weiß es gar nicht. Also tatsächlich können wir natürlich bestimmte Prozesse gut, besser aus der Zentrale verwalten und ja, mit internen Ressourcen bestücken. Aber Sie haben natürlich in kleinen Einrichtungen schon wirklich mal viel mehr persönliche Beziehungen und oftmals halt auch so eine persönliche Klammer in Elterninitiativ-Kita. Gibt es einen ganz engen Austausch zwischen Erzieherteam und Eltern. Klar, die werden ja auch von einem Elternverein geführt, womit man auch umgehen kann. Wichtig ist halt, ich glaube, und das ist so ein gesellschaftliches Thema, dass wir so einen komischen Qualitätsbegriff haben in der Kita im Sinne von, es zählt nur das, was wir reinstecken, sondern und das gucken wir auch nur an im Sinne von Personalschlüssel, wir gucken nur an, was an Geld reinfließt, aber wir gucken nie an, Berlin ist da übrigens bei der Prozessqualität schon jetzt eine positive Ausnahme, wir gucken aber gar nicht an, was kommt beim Kind an. Und das ist, glaube ich, dieser Switch im Denken und das machen die zum Beispiel in Ontario, in Kanada viel, viel besser oder in Dänemark, wo man sagt, so, wir gucken uns genau, was ist denn beim Kind angekommen und sehen wir auch durch eine große Fortbildungsmaßnahme, sehen wir denn Verbesserungen, sehen wir, dass es eine Nachhaltigkeit hat? Und jetzt ist auch wieder dieser Punkt, wollen wir es wirklich nur auf Sprache fokussieren? Nein, wollen wir nicht, aber vielleicht sollten wir damit anfangen, weil es gerade die größte Herausforderung ist. Und natürlich sind viele andere Themen, ob das jetzt emotionale Stabilität ist oder das Thema Bewegung und Motorik und motorisches Handeln, das sind alles Themen, die dazugehören, aber mit einem Ding anfangen, gerade wenn man viel vorhat, ist, glaube ich, wichtig, weil Fokussierung und Konzentration auf ein Thema ist, glaube ich, wichtig, um es überhaupt schaffbar zu machen.
Also das ist was, was ich auch feststelle. Also fast egal, mit wem ich spreche, sofern es Leute sind, die in Einrichtungen arbeiten, ob das jetzt Kitas oder Schulen sind, beinahe alle sagen, wir haben riesengroße Probleme im Bereich der Sprachförderung. Also ich habe jetzt in Episode 89 gerade erst mit einem Schulleiter zusammengesessen, der auch genau dieses Thema hat, immer wieder. Und da war auch die Frage, wie gestaltet man das?
Ja, aber es gibt auch wenig Vorbilder, wobei in Deutschland sehen wir gerade in Baden-Württemberg so eine Sprachstands- und Sprachinitiative, aber auch verbunden mit einer Sprachstandserhebungsinitiative. Das war auf freiwilliger Basis. Da wurde vom Land ausgeschrieben, begleitet durch die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung in Fachberatungsstrukturen, die dafür gemacht haben und angeboten haben, dass man daran teilnehmen kann und dass Kitas sich bewerben konnten. Und sie konnten, glaube ich, aus drei Erhebungsverfahren auswählen, also Sprachstandserhebungsverfahren. Zwei davon waren digital gestützt und wenn man sich da angemeldet hat, dann hat man sich bereit erklärt, dann halt auch sich schulen zu lassen etc. Die wurden überrannt. Das heißt, Bedarf ist da. Und auch Umsteuerungspotenzial ist da. Und es gibt zum Glück schon Muster in Deutschland, wo man hingucken kann und wo es sich lohnt hinzugucken, sowas in Angriff zu nehmen. Und es wäre toll, wenn Berlin ein bisschen nach Baden-Württemberg guckt und vielleicht auch damit loslegt, weil wir reden halt immer davon, so Bundessprachprogramm wieder fortsetzen. Nein, wir haben neue Herausforderungen, wir haben noch mehr Diversität. Mafalani sagt ja immer Superdiversität. Damit müssen wir umgehen, damit müssen wir anders umgehen. Und ich glaube, Sprache ist schon der Schlüssel zu Teilhabe.
Ist es. Sie haben es, wir waren vorhin schon mal ganz kurz bei dem Thema, ich würde das nochmal aufgreifen wollen. Da waren wir vorhin beim Thema Arbeit in Kiezen. Wie kann man aus Ihrer Sicht diejenigen Eltern erreichen, die bei denen es halt schwieriger ist, deren Kinder in die Kita zu bekommen? Also wir haben ja diese Kita-Besuchsquote ist ja auch innerhalb Berlins sehr ungleich verteilt. Also bei mir in Pankow draußen haben wir jetzt gerade nicht mehr so ein großes Problem, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Aber in Spandau beispielsweise ist ja die, oder auch in Neukölln sind ja die Besuchsquoten deutlich niedriger. Wie erreicht man diese Elternmilieus aus Ihrer Sicht gut? Wie kann man die erreichen?
Also ich glaube, das wird nicht den einen Schlüssel geben oder den einen Knopf, den man drücken kann, sondern es gibt viele Maßnahmen, Maßnahmenbündel, die man ergreifen muss. Und das, was ich vorhin schon gesagt habe, Kommunikation. Und ich glaube, wir müssen uns auch darauf einlassen, dass Menschen unterschiedlicher Kulturen auch unterschiedliche Kommunikationskulturen haben. Mhm. Dass wir nicht alle immer über Schreiben, Briefe und rein schriftliche Kommunikation erreichen, sondern dass Mund-zu-Mund-Propaganda, Word-by-Mouth, ganz wichtiges Kommunikationsmittel ist. Und ich glaube, es lohnt sich, mit den verschiedenen interkulturellen Vereinen, Kulturvereinen verschiedener Nationen in den Austausch zu gehen, die anzukoppeln. Wir haben ein funktionierendes Modell von Stadtteilmüttern, die man gut mit einbinden kann.
Die auch fortgeführt werden jetzt
genau,
möglicherweise.
Genau. Und ich glaube, dass das ganz starke Instrumente sind, um da voranzugehen. Und ich denke, dass da bei weitem noch nicht alles ausgereizt ist. Und die Verfahren, die wir bisher hatten, um die Leute in die Kita zu holen, gerade bei diesen Sprachtests, war halt, sie zu zwingen, an so einem Sprachtest teilzunehmen. Das ist halt wieder so ein Druckmechanismus, das es nimmt nicht mit. Und in der Folge kriegen die dann irgendwie so einen Zettel in die Hand mit 10 Kitas oder 20 Kitas, die dann abklappern sollen. Das hat so viele Stufen an Barrieren, die nicht gut sind und die das Ganze schwerfällig machen, dass man das anders denken kann. Und das war eben so der Punkt zu sagen, wie bringen wir die Trägerlandschaft, wie bringen wir die mehrere tausend Kitas in Berlin dazu, aktiv tätig zu werden, weil sie ein großes, auch durchaus in dem Fall mal extrinsisches Finanzierungsinteresse haben, die mit ihnen in ihre Einrichtung prioritär zu holen. Wie bringen wir die in Bewegung und alle werben dafür? Und dann steht halt nicht nur auf Deutsch an der Kita so, wir haben einen Platz zu vergeben, sondern vielleicht noch in 2, 3 anderen Sprachen, die in dem Kiez eine besondere Rolle spielen.
Kleiner thematischer Bruch. Wir haben jetzt im Moment in Berlin die Situation, dass die Kinderzahlen rückläufig sind, wir aber einen gleichbleibenden Personalbestand mehr oder weniger haben, abgesehen von Verrentungen. Jetzt hat die Senatorin kürzlich die Entscheidung getroffen, dass wir versuchen, damit so umzugehen, dass wir einfach den Schlüssel verbessern können, den Fachkraft-Kind-Schlüssel an der Stelle. Ich nehme mal an, Sie werden das gut finden als Kita-Träger, aber was versprechen Sie sich davon?
Also, es ist eine ziemlich krasse Situation, die wir gerade erleben. Also wir kommen aus einem massiven Mangel an Kita-Plätzen und an pädagogischen Fachkräften in eine komplett veränderte Welt und das innerhalb weniger Jahre. Und ich habe die Statistiken gesehen und jetzt insbesondere für Prenzlauer Berg, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg, also die beiden Bezirke, da haben wir innerhalb von 6 Jahren Rückgänge des ersten Jahrgangs, also aller Kinder bis einem Jahr, um 27 oder beziehungsweise 25%. Und das wird sich fortsetzen. Die letzte Zahl war 2016 bis 2023. Das wird sich fortsetzen. Und wir werden irgendwann 30% weniger Bedarf in diesen beiden Bezirken haben. Also das wächst jetzt ja hoch. Und zum einen wird das eine Herausforderung für die Träger- und Einrichtungsszene in diesen Stadtteilen haben, weil natürlich, wenn plötzlich 30% weniger Kinder da sind und das jetzt eigentlich wirklich nicht nur absehbar, sondern es wird einfach so sein, es wird so kommen. Es sei denn, wir haben eine ganz große Fluchtwelle an Kindern zwischen 1 und 6 Jahren. Das glaube ich nicht und das nein, wird nicht stattfinden. Dann wird es Anpassungen geben in dieser Szene. Und tatsächlich haben wir auch immer noch ein Ausbildungssystem von, glaube ich, über 55 Fachschulen in dieser Stadt, die auf Expansion aus sind. Das heißt, jedes Jahr werden mehr und mehr Fachkräfte, deutlich mehr als Verrentungen, von dem System bereitgestellt. Und
mehr als Verrentungen?
Ja, deutlich okay. Mehr. Weil es hat ja die ganzen Jahre immer diesen Aufbau auch mit begleitet und die Schulen existieren ja nach wie vor und wir erleben erst seit 2 Jahren einen leichten Rückgang an Schülerzahlen und der Rückgang ist noch nicht so groß und fängt vor allem bei weitem nicht den Rückgang von Kinderzahlen, also entspricht dem bei weitem nicht. Und jetzt ist es halt die Frage, welche Anpassungsmechanismen passieren jetzt. Für die Eltern ist es jetzt erstmal eine sehr, sehr gute Nachricht. Aus einer Bittstellerposition können Eltern endlich ihr Wunsch- und Wahlrecht wahrnehmen. Mhm. Qualität und Qualitätsprozesse in Einrichtungen können eine höhere Rolle spielen. Das bedeutet aber auch, dass wir offener mit dem Thema Qualität umgehen müssen. Und was ist Qualität und wie sieht und erkennt man gute Qualität in Kitas? Da haben wir in Berlin eigentlich auch eine gute Situation und eine gute Plattform. Das Zweite ist, dass es wahrscheinlich auch auf dem Arbeitsmarkt in den nächsten 5 Jahren Veränderungen geben wird. Und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Puffer, die entstehen. Es gibt ja einen hohen Bedarf nach Teilzeit, wo wir immer versucht haben zu überreden, arbeite doch noch 1 Stunde länger und noch 2 Stunden länger. Und wo sich an einer bestimmten Stelle das vielleicht nochmal ein bisschen ausgleicht. Aber in 2, 3 Jahren wird es, glaube ich, herausfordernd. Und ich bin der Senatorin sehr dankbar für diese Initiative, dass sie, es waren ja kalkulatorisch 2400 Vollzeitbeschäftigungsequivalente, sogenannte, dass sie die geschaffen hat mit der Krippenschlüsselanpassung, dass wir da so einen Puffer im System haben, dass wir jetzt erstmal dort an Qualität gehen. Und natürlich erhoffe ich mir eine Entspannung, eine Entlastung an der Stelle, dass im Bereich gerade Krippe, wo es mit am wichtigsten ist, dass wir eine gute Fachkräfteausstattung haben, gute Qualität leisten können, weil da haben wir ja beide Aspekte, den pflegerischen noch sehr stark und den Bildungsaspekt, den die Fachkräfte dort leisten und erbringen müssen. Und da hinkte Berlin im Bundesvergleich auch immer noch ein bisschen hinterher. Und wenn wir jetzt auf knapp 1:4 uns verbessern, dann sind wir in einem guten Bundesschnitt.
Okay. Ich war jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass Sie gesagt haben, der Nachwuchs ist mengenmäßig größer als die Verrentung, weil das ist ja in ganz vielen Branchen anders, sehr anders.
Ja, aber das ist halt der Hintergrund unseres sehr expansiven Systems. Also wir hatten, glaube ich, 5, 6, 7 Eigenbetriebe, also die OSZs, die jetzt hier ausbilden. Und wir haben mittlerweile über 50 Schulen von freien Trägern. Das ist eine Besonderheit in Berlin, auf die wir immer stolz waren und die wirklich diese Expansion des Systems im Wesentlichen mitgetragen haben. Die sind aber alle noch da. Mhm. Und ein System erhält sich ja auch selbst. Die geben auch alle noch Vollgas. Also wir haben ja auch eine Schule aufgemacht, die 2 Züge hat und wo wir jedes Jahr 120 bis 150 Leute in der Ausbildung haben. Die ist ja nicht weg von hier auf jetzt. Aber wenn sie plötzlich eine Kurve haben von Expansion, Zurückgang bei den Kinderzahlen, dann glaube ich, fangen wir damit die Renten mehrfach auf, die Verrentung.
Okay, da bin ich jetzt tatsächlich gerade ein bisschen überrascht. Können wir dann dieses Niveau halten, dauerhaft, im Bereich der Ausbildungsabschlüsse?
Ich glaube definitiv nicht. Wir hatten jetzt auch vor einem Monat knapp tatsächlich die beiden ersten Insolvenzen von pädagogischen Ausbildungsstätten in Berlin. Ich hoffe, dass es andere Wege gibt, also dass eher Klassenstärken abgebaut werden, als dass halt komplette Schulen ausfallen oder insolvent gehen. Und wie gesagt, wir haben halt noch diesen Effekt, dass wir das ganze Thema Anpassung von Arbeitszeiten, also wir wissen, dass ganz viele Menschen im pädagogischen Bereich gerne Teilzeit arbeiten, auch von sich aus. Und dass wir darüber noch Anpassungsmöglichkeiten haben, aber tendenziell, glaube ich, sind wir gerade in einem vollkommen, also vor einem Jahr hätte ich Sie ausgelacht, wenn Sie mir das gesagt hätten, dass wir da hinkommen, aber dass wir wirklich in eine Situation kommen, wo wir wahrscheinlich deutlich mehr Fachkräfte haben, als wir in den Einrichtungen brauchen und was jetzt noch dazu kommt. Und das ist besonders bitter und das macht einen politisch auch so nervös. Wir hatten in Brandenburg eine Gesetzesänderung in 2 Stufen, nämlich auch Krippenanpassung. Das war 2023. Und die erste Stufe war letztes Jahr, dass der Krippenschlüssel angepasst wurde. Und die 2. Stufe ist im August diesen Jahres. Und der ist jetzt mal mit dem Haushaltsbegleitgesetz komplett einkassiert worden. Und das führt dazu, dass im gesamten Umland von Berlin gerade eingeplante Stellen nicht besetzt werden können. Wir warten jetzt noch ab. Ich glaube, Mitte Juni ist die endgültige Entscheidung und Verabschiedung im Brandenburgischen Landtag. Und wenn das nicht kommt, dann werden Hunderte von Erziehern im Umkreis von Berlin einen neuen Arbeitsplatz suchen, weil das, wofür sie eigentlich mal eingeplant waren, nicht mehr stattfindet. Und da sieht man mal, wie schnell sowas geht. Und das wird halt auch noch Auswirkungen auf Berlin haben. Das heißt, die werden noch, insbesondere in Randbezirken, für den Berliner Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Was in Spandau bestimmt nicht schlecht ist, weil da noch viele Fachkräfte benötigt werden in Marzahn-Hellersdorf, aber an anderen Stellen, glaube ich, ja, wird dann ein Überangebot an Arbeitskräften im Bereich
von Bernau nach Pankow ist genau. Das ist total spannend, weil das ja im Gegensatz, die komplett gegengesetzte Entwicklung zu dem war, was wir in der Schule ganz lange hatten, dass die Lehrkräfte eher nach Brandenburg rausgegangen sind.
Aber jetzt muss das auch, vielleicht machen die Brandenburger noch einen Rückzug, ich hoffe es sehr, weil dieses Kassieren, das macht einen auch so unsicher und das ist so frustrierend, dass man plötzlich niemandem mehr glaubt. Also es dauert ja Ewigkeiten, bis so ein Gesetz auf den Weg kommt und es war ja ganz viel, wo ganz viele Kitas und Verbände mit Lobby gemacht haben und gesagt haben, wir müssen den pädagogischen Schlüssel verbessern, wir müssen in diese Richtung 1:4 kommen und plötzlich wird es einfach so gekippt und zwar ohne Worte und wir hoffen, dass wir noch BSE und SPD davon überzeugen, dass es eine sehr schlechte Idee ist und dass es einfach dazu führt, dass man auch nichts mehr glaubt, so nach dem Motto, kommt das dann in Berlin? Kriegen die das hin? Ist da eine Verbindlichkeit, nachdem ein Gesetz geschaffen wurde oder wird es auch einfach mal eben über Nacht kassiert?
Wow. Also jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo ich jetzt ansetze. Mit Brandenburg habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ja, ich habe es in den Nachrichten, also ich habe es tatsächlich auch mitbekommen, weil ich wirklich gedacht habe, so, wow, Brandenburg spart gerade enorm viele Dinge zusammen.
Ja, und es ist ja einer der Akteure, die SPD ist ja nach wie vor mit dabei und die SPD führt ja das Bildungsministerium, von daher ist es so absurd. Und die Ersparnisse gehen ja aus vom Finanzministerium und werden von dort koordiniert. Und dann gucken sie, wer vorher Abteilungsleiter für frühe Bildung war und wer jetzt Staatssekretär im Finanzministerium ist. Und das ist dieselbe Person.
Okay.
Dann sind sie komplett ratlos.
Das ist merkwürdig. Also ich will jetzt nicht Brandenburger Landespolitik kommentieren, dazu stecke ich zu wenig drin. Aber das ist tatsächlich spannend, ja.
Sie können ja mal den brandenburgischen Bildungsminister in den nächsten Podcast einladen.
Mal gucken. Genau. Ja, aber nur noch ganz kurz, also meine eigene Erfahrung als Vater auch, wie Sie ja sagten, ist halt einfach komplett einmal gekippt. Ich kann mich erinnern, dass ich selber mit meiner Frau damals nach einem Kita-Platz für unsere ältere Tochter damals gesucht habe. Das war vor über 10 Jahren mittlerweile. Da war das in Pankow kaum möglich, einen Kita-Platz zu finden. Also wir sind monatelang gerannt. Dann standen wir irgendwann tatsächlich schon kurz vor, also wirklich in der Situation zu überlegen, die Elternzeit endet jetzt, wir haben keinen Betreuungsplatz, was machen wir jetzt? Und dann kam sozusagen über eine Nachrückerliste und irgendwie drei Ecken kam dann irgendwie noch ein Kita-Platz mit dazu. Also das war super prekär zu der Zeit.
Und wenn Sie jetzt einem Spielplatz vorbeilaufen, dann sehen Sie an jedem Spielplatz irgendwie 10 Plakate,
genau,
Kita-Platz
genau.
frei und kommen Sie bitte in Kita A, B oder C.
Genau, genau.
Also eine Riesenchance im Sinne von Wunsch- und Wahlrecht steckt da drin und vielleicht nochmal so eine Berliner Besonderheit und eine Berliner Stärke. Wir haben ja als einziges Bundesland eine funktionierende externe Evaluation der Kita-Qualität.
Okay.
Seit mittlerweile 14 Jahren, glaube ich, werden...
Sie sind zufrieden damit?
Wir sind eigentlich alle ziemlich zufrieden mit dem System, aber da sind noch Entwicklungspotenziale, oder nicht aber, sondern und, da sind noch Entwicklungspotenziale und die stecken aus meiner Sicht in der Transparenz gegenüber den Eltern, weil über das Landesinstitut BEKI werden, ich glaube mittlerweile sind es über 10 Anbieter von externen Evaluationen, die werden zugelassen und man muss sich als Träger für einen entscheiden und dann wird mindestens alle 5 Jahre eine externe Evaluation durchgeführt und die Ergebnisse gehen an den Träger und meine total große Chance, und das kennen wir auch aus anderen Ländern, wäre jetzt zu sagen, jeder Anbieter von so einem Evaluationssystem verpflichtet sich, 3 Qualitätsstufen sichtbar zu machen. Die Einrichtung trifft die Qualität, die Einrichtung ist besonders gut oder die Einrichtung hat halt ungenügende Qualität. Und da einen Kurzbericht zu veröffentlichen, auf eine Webseite zu stellen, auch der Einrichtung, so nach dem Motto ein Zertifikat, was ausgehängt wird, in unseren Einrichtungen in Australien finden Sie immer im Eingangsbereich, wir sind in den und den Bereichen so und so getestet worden und das sind unsere Qualitätserhebungsergebnisse. Und das ist für Eltern eines und ein wichtiges Merkmal, wonach sie eine Einrichtung auswählen, weil sie natürlich schon Wert darauf legen, dass die Bildungsvermittlung oder Sprachvermittlung besonders gut in so einer Einrichtung durchgeführt wird. Und aus meiner Sicht sind wir in Berlin so einen winzigen Schritt davon entfernt. Und wenn da die Senatsverwaltung nochmal eine Initiative hat, dass wir geben viel Geld dafür auch jetzt schon aus, für die externe Evaluation, dass wir das für Eltern sichtbar machen, dass wir eine Transparenz herstellen, um das Wunsch- und Wahlrecht besonders zu stützen. Also das wäre eine Riesenchance und eine tolle Sache.
Wir haben, oder es gibt ja auch eine Menge Kinder, die betrifft es ja letzten Endes auch, bei der Sprachförderung beispielsweise, die einen Kita-Platz haben, diesen aber nicht regelmäßig wahrnehmen. Haben Sie da, können Sie da sagen, woran das liegt? Also
tendenziell.
Bekommt man das irgendwie zusammengefasst?
Ist das ja auch mal noch so ein Punkt, wo Kita-Teams auch schnell überlegen, ist es auch eine kinderschutzrelevante Situation, wenn Kinder nicht auftauchen oder plötzlich verschwinden und keine Entschuldigung da ist oder keine Abmeldung oder im Sinne von, wir sind jetzt halt mal im Urlaub und da, wo die Einrichtungen da genau hingucken und da auch wach sind, glaube ich, wird damit auch gut umgegangen und dann nimmt man Kontakt mit dem Elternhaus auf oder wenn diese Bilder, die dann entstehen, sich tatsächlich bestätigen, dann auch mit dem Jugendamt. Aber ich glaube, das sind die Ausnahmefälle. Ich glaube, in der Regel mögen die Kinder die Einrichtung, die gehen gerne hin. Eltern erleben auch in den Momenten, auch gerade wenn sie berufstätig sind, sowieso eine Entlastung, wenn Kinder eine gute Zeit dort verbringen. Ich glaube, die meisten Familien, wo in denen zu Hause nicht Deutsch gesprochen wird, die sehen die auch die Chance für das Kind in dieser Institution Kita, die deutsche Sprache zu erlernen und zu erwerben und das spielerisch. Ich glaube, das, worüber wir reden, sind eigentlich die Ausnahmefälle. Und tatsächlich, wie gesagt, man guckt es an im Sinne von Warnsignale, ob auch Kinderschutzthemen sich dahinter verbergen, aber wir sind wirklich in Ausnahmetatbeständen.
Also, weil ich höre das halt immer wieder von Fachkräften, die halt in Kitas arbeiten, dass die sagen, ja, wir haben irgendwie noch ein paar Kinder, die zwar bei uns angemeldet sind, aber nur unregelmäßig kommen. Also wurde auch gar nicht vordergründig in der Erstannahme erstmal gar nicht um einen Kinderschutzfall geht, sondern einfach um die Frage, haben die Eltern wirklich ein dauerhaftes Interesse, ihr Kind jeden Tag dahin zu schicken?
Ich kriege das jetzt nicht so mit. Man müsste da nochmal genau hingucken, ob das, also ja, es wird es definitiv geben und es wird es bestimmt in bestimmten Einrichtungen mehr geben als in anderen oder in bestimmten Quartieren mehr geben als in anderen. Aber das, was ich gerade gesagt habe, normalerweise ist das Bildungsbewusstsein und alle Eltern haben ja als erstes mal so die Idee, was kann ich dem Kind Gutes tun und wie kann ich mein Kind gut unterstützen. Und wenn die erleben, dass das Kind in der Kita gut ankommt, dass es sich dort wohlfühlt, warum sollten sie das dann nicht regelmäßig dorthin bringen? Und das ist dann auch wieder die Frage auch der Vermittlung von Einrichtungsqualität gegenüber den Eltern und den Familien, die schon eine Herausforderung sind, aber die, glaube ich, auch dazugehören zum Job, im Sinne von Kommunikation mit den Eltern laufend, um zu sagen, ihr Kind erlebt hier das, hat soziale Kontakte. Aber also für mich ist nicht die Realität.
Okay. Ich würde noch mal zum Beginn unseres oder an den Anfang unseres Gesprächs springen. Zum Koalitionsvertrag des Bundes, zu dem neuen und auch dann im Nachgang nochmal zum jetzigen Senat. Was wären denn jetzt so Ihre Prioritäten, wo Sie sagen, das sollte die neue Koalition jetzt wirklich, vielleicht die zwei Punkte im nächsten Jahr?
Also ich glaube, wir haben mit der neuen Koalition, glaube ich, ein paar ganz besondere und tolle Chancen, nämlich dadurch, dass die beiden großen Strukturen im Bereich Bildung unter einem Dach sind, Kitas und Schulen. Und zum einen können wir die Programme zusammendenken, also das Startchancenprogramm für die Schulen ist von dem Thema Chancengerechtigkeit her gedacht und muss eigentlich ausgelegt werden, auch auf die Kitas. Und dass wir da genau hingucken, dass wir im Sinne von, kriegen wir alle Kinder in die Kita und können wir Sozialräume insbesondere gut unterstützen und fördern, die besondere Herausforderungen haben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist das Thema Sprache. Darüber haben wir uns schon sehr intensiv unterhalten. Kriegen wir es hin, bekommen wir es hin, dass wir schon in der ersten Bildungsstufe das Fundament für Sprachbildung so legen können, dass Kinder teilhaben. Fähig sind im Übergang. Und das ist jetzt der dritte starke Begriff und wichtige Begriff, Übergang zwischen Schule und Kita. Ich glaube, dass in einem gut gestalteten Übergang unheimlich viele Ressourcen liegen, um Bildungsbiografien von Kindern gut aufzugreifen und weiterzuentwickeln und Chancengerechtigkeit für alle Kinder herzustellen, weil da geht so viel verloren und das Ankommen von Kindern wird in der Schule oftmals so schwer gemacht, dass wenn wir die gut aus der Kita in die Schule begleiten und das eine gute Brücke bauen, dass da eine Menge möglich wäre. Und wenn die drei Themen mit Kraft angegangen werden, dann haben wir, glaube ich, schon ganz viel auf den Weg gebracht.
Was haben Sie denn vielleicht für Ideen, für Anregungen, um diesen viel diskutierten Übergang Kita-Schule etwas gelingender zu machen?
Also ich glaube, dass es auch da wieder nicht den einen Schlüssel gibt, um das in Bewegung zu bringen. Es gab in der Vergangenheit einen Haufen Programme auf Länderebene, die alle mehr oder weniger gut gelungen sind. Es gab ein Kooperationsjahr im Saarland, es gibt First Class in Rheinland-Pfalz, es gab Programme in Hamburg. Und die Frage ist, ob man da nochmal ansetzt im Sinne von, wie kann man mit Bundesländern gemeinsam da eine Struktur schaffen. Und da würde ich am ehesten an so ein Programm denken wie Bundesprogramm Lernortpraxis, wo man Gelingensmodelle und Gelingensbedingungen für einen guten Übergang gemeinsam entwickelt und verbreitet. Und die große Herausforderung ist, dass sie über zwei Institutionen denken müssen. Das heißt, die Institution Kita denkt ja oft für sich und die Institution Schule denkt für sich. Und eine weitere große Herausforderung ist, dass die meisten Schulen mit mehreren Kitas kooperieren und auch viele Kitas mit verschiedenen Schulen kooperieren und dass sie da gucken müssen, dass man sagt, jede Kita pflegt zwei Schulkontakte und jede Schule pflegt mindestens zwei Kita-Kontakte. Dann haben sie, glaube ich, schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Und in diese Richtung zu denken und zu gucken, wie kann man gemeinsame Konferenzen gestalten, und wahrscheinlich werden sie da auch ein paar Mittel reinstellen müssen. Aber wie gesagt, es wird nicht der eine Knopf sein, aber da den Ländern auch ein paar Freiheiten zu geben, in verschiedene Wege zu gehen. Aber es lohnt sich definitiv, da von Anfang an viel Kraft reinzustecken und zu sagen, wir müssen an diesem Übergang, insbesondere für Kinder, die nicht die extrovertiertesten sind und die gerne mal untergehen und die auch nicht sofort irgendwie überall als erstes ankommen und präsent sind, die müssen wir gut im Blick haben und da müssen wir dafür sorgen. Und ich glaube, das lohnt sich.
Ja, und das ist auch meine Wahrnehmung jetzt aus der anderen, sozusagen aus der Perspektive von Eltern oder aus meiner Elternperspektive, dass Kinder, also ein Teil der Kinder erstmal so ein Stück weit verloren geht zum Schulbeginn, sondern man dann da erstmal wieder anfängt, wer ist das eigentlich, welche Bedarfe hat dieses Kind, und dann dauert es eine Weile, bis diese Bedarfe dann festgestellt sind und bis dann Hilfsmaßnahmen greifen kann. Also das ist eigentlich
Und auch so ein Programm kann ja erstmal mit den Strukturen arbeiten, die freiwillig mitmachen wollen. Das heißt, ein Programm auf freiwilliger Basis auszuschreiben, was vielleicht auf 10% der Akteure, meinetwegen 10% der Kitas sind immer noch 5.000 oder 6.000, die dann mitmachen, dass man auch eine Anzahl von Schulen gewinnt. Aber da ist jetzt halt der große Vorteil, dass sie halt beide Institutionen in einem Ministerium haben und dass man sagt, an der Stelle binden wir zusammen und sorgen dafür, dass in jeder Schule ein Übergangsbeauftragter ist und jeder Kita, und dass wir da auch Anknüpfungspunkte bauen. Und wir müssen da neue Modelle entwickeln, und das ist einfach, es gehen uns viel zu viele Kinder verloren an der Stelle.
Das ist jetzt ein guter Anknüpfungspunkt, nämlich die Zusammenführung von Ministerien. Das haben wir nämlich in Berlin schon ganz lange. Berlin hat ja das schon relativ lange so entschieden, dass man den Kita-Bereich und den Schulbereich zusammenpackt. Hier in Berlin in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Insofern jetzt auch die Überleitung ganz hervorragend. Welche Wünsche hätten Sie denn jetzt an die aktuell noch im Amt befindliche Koalition? Die Neuwahlen sind Ende nächsten Jahres. Für den Rest der Amtszeit?
Oh, das ist eine gute Frage. Also vielleicht kann man das Kita-Chancen ja noch ein bisschen beschleunigen, dass es einfach schneller geht und dass man gar nicht abwartet, so nach dem Motto, wir machen alles Punkt zum nächsten Kita-Jahr, sondern mit diesem, auch dem Chancenbudget auch schon viel früher startet. Und es sind ja jetzt schon, also wir haben jetzt aktuell 3.000 Kinder, die getestet hier rumlaufen, und wir wissen, die haben Sprachförderbedarf und mit denen passiert halt gerade nichts. Und die müssen wir halt eigentlich jetzt sofort unterbringen, und eigentlich haben wir jetzt auch schon die freien Plätze. Das heißt, worauf warten wir noch? Und da ist halt das Denken in einer Behörde, die sagen, ja, es dauert halt alles so lange, und wir gucken halt immer nach draußen und sagen, ja, aber in der Zeit sind dort aber gerade 3.000 Kinder, die jetzt denen wir jetzt gerade die Startchancen verbauen, dass wir so einen Gedanken, und ich meine damit ausdrücklich gar nicht die politische Struktur, also Frau Günther Winsch, müssen Sie das nicht erklären, aber dass auch die verbeamteten Strukturen in dieser Verwaltung begreifen, dass jeder Prozess und jede Woche, die sie warten, da draußen Kinder sind, die halt nicht optimal gefördert werden. Das ist das eine. Das zweite, haben wir auch schon drüber gesprochen, diese Stärke von Berlin im Bereich externe Evaluation, dass wir da uns wirklich nochmal grundlegend Gedanken machen, und zwar ganz schnell und dieses System weiterentwickeln und dafür sorgen, dass die Ergebnisse der externen Evaluation auch für Eltern verfügbar gemacht werden, dass Wunsch- und Wahlrecht wirklich begründet genutzt werden kann. Und ansonsten, glaube ich, haben wir nochmal Herausforderungen im Bereich Sanierung, Renovierung von Einrichtungen. Da muss man jetzt, wenn wir jetzt wirklich ein Infrastrukturprogramm bekommen, gar nicht mehr so stark an neue Einrichtungen denken. Also wahrscheinlich brauchen wir noch neue Einrichtungen in Spandau und bestimmte noch in Marzahn. Aber wir werden, glaube ich, schon noch einen Bedarf haben von Einrichtungen, die kaputt sind oder die nochmal saniert werden müssen oder wo halt Schallschutz immer noch nicht da ist. Und was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, dass wir bald wieder so einen harten Sommer haben werden mit durchgängig Temperaturen über 35 Grad und wo wir dann schon auch gemerkt haben, dass sie dann auch in den Einrichtungen Temperaturen haben von 30 Grad plus, die für Kinder überhaupt nicht gut sind und wo man sagen muss, dafür sind unsere Häuser auch noch nicht gebaut worden, wo man also das ganze Thema Klimafolgeinvestitionen, ob das jetzt im Sinne von PV-Anlagen auf den Dächern oder aber auch durchaus mal Klimaausstattung mit Klimageräten von Schlafräumen für Kindern ansteht. Also ich glaube, da brauchen wir ein Investitionsprogramm und das müssen wir auch jetzt schon denken. Aber ansonsten, glaube ich, haben wir an vielen Stellen, sind wir grundsätzlich nicht schlecht aufgestellt.
Okay. Würde mich jetzt mal interessieren, weil ich habe jetzt neulich mich mit der Schulseite beschäftigt bei dem Thema Klimafolgen. Gibt es da Regularien, bis welcher Temperatur so eine Kita betreibbar ist?
Tatsächlich eher aus der Sicht der Berufsgenossenschaften. Da haben wir dann Kriterien, so nach dem Motto, ab 35 Grad kann so ein Raum benutzt werden und danach nicht mehr. Aber eigentlich sind Kinder und vor allem auch Krippenkinder natürlich viel empfindlicher. Ich frage mich jetzt, ob das gut ist, wenn wir noch weitere Regularien schaffen, aber wir müssen definitiv gucken, dass die Berufsgenossenschaftskriterien mindestens angewendet werden. Und wir haben im letzten Jahr schon mal ein paar Räume durchgemessen über den Sommer. Und die Erfahrungen, und das war ja kein super heißer Sommer letztes Jahr, waren schon so, dass wir an manchen Häusern an diese Grenze kamen.
Weil das ist interessant, also ich sage, ich habe mich jetzt neulich mit der Schulseite so ein bisschen beschäftigt und da war ich ganz negativ überrascht, dass so da tatsächlich ähnlich ist. Also da ist es eigentlich die Frage von Nutzbarkeit von Räumen eher an der Berufsgenossenschaft und an den Arbeitnehmerrechten, ja. aber nicht an den Kindern, die in dieser Schule lernen sollen.
Wie gesagt, ich bin ja komplett bei Ihnen, aber ich habe immer Angst vor noch weiteren Regularien. Wir haben jetzt schon Regularien, wie weit die Handtücher der Kinder voneinander entfernt hängen müssen. Und
das war jetzt auch gar nicht mein Impuls, irgendwie zu sagen, lassen Sie uns irgendwie Bürokratie schaffen. Aber ich fand es tatsächlich interessant, dass der Maßstab da an der Stelle die Erwachsenen sind, aber nicht die Kinder.
Ja, das stimmt.
Und das fand ich schon einigermaßen erstaunlich.
Aber wir haben halt auch noch nicht so lange so extreme Sommer, vielleicht seit 10 Jahren, dass es so krass ist. Und das wird jetzt aber mehr werden, das wird auffälliger werden und das werden schon Situationen sein, die für insbesondere dann Kinder besonders herausfordernd sind.
Wir werden es beobachten. Der Sommer liegt vor uns, Herr Spieker. 28. April. Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen,
Herr Rechner. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen?
Ich glaube, wir haben.
Haben Sie noch was Sie da der Welt mitgeben möchten zum jetzigen Zeitpunkt?
Ach, ich glaube, wir haben ganz viele Chancen vor uns und wir müssen wieder ins Gestalten kommen, ob das jetzt auf Landesebene in Berlin ist oder auf Bundesebene. Und ich glaube, so einer der Punkte, darüber hatten wir eben gesprochen, ist, wir haben ganz viele Reserven im Bereich von Motivation, von pädagogischen Fachkräften, von den Strukturen selber. Ich glaube, dass viele Träger was machen wollen und dass wir gucken müssen, dass wir die Motivation entwickeln und hochhalten und dass wir das System von da aus weiterbringen. Und das wäre so der einzige Punkt zu sagen, gehen wir positiv in die Zukunft.
Das ist auch ein schönes Schlussstatement. Herr Spieker, ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, gerne wieder bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Nächste Episode dann die Nummer 92. Sehr bald übrigens. Und bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechner lädt zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.